Herzlich willkommen, liebe Freunde des politischen Pausenpodcasts, zu einer neuen Folge. Ich freue mich sehr, Dr. Heide Naderath zu begrüßen. Sie ist Landesvorsitzende des NABU NRW und wir wollen heute über die Verbändearbeit in Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit Umweltschutz und Klima sprechen und alles das, was es da so zu beackern und zu bearbeiten gibt. Herzlich willkommen im politischen Pausenpodcast, liebe Frau Dr. Naderath.
Ja, vielen Dank und ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
Ja, vielleicht starten wir direkt mal. Nordrhein-Westfalen ist Ihr Wirkraum. Was ich in der Vorbereitung gelernt habe, ist, dass der NABU ja deutschlandweit agiert, vielleicht sogar international. Da können wir später nochmal drüber sprechen. Aber auf jeden Fall gibt es landesspezifische Themen und vielleicht können Sie uns mal so ein bisschen schildern, was ist denn typisch westfälisch in Ihrem Themengebiet?
Genau, ich muss mal sagen, nordrhein-westfälisch, weil das Rheinland natürlich ein ganz wichtiger Bereich auch ist von unseren Aktivitäten und ein sehr großer Bereich, einfach vom Finanzvolumen her, auch von den Aktivitäten, die dort stattfinden und auch politikwissenschaftlich sehr interessant sind, ist der Transformationsprozess im Rheinischen Revier. Also alles, was südlich sozusagen von Köln abläuft, zwischen Köln, Aachen und dann auch noch sozusagen von Ost und West in diesem Bereich. Das ist etwas, was Nordrhein-Westfalen ausmacht. Große Transformationsprozesse, die ja schon auch im Ruhrgebiet stattgefunden haben. Der Abschied von der Steinkohle erst, jetzt von der Braunkohle im Rheinischen Revier, das macht schon was speziell, glaube ich, mit Nordrhein-Westfalen und auch mit unserer Arbeit natürlich. Und insofern, das ist so ein Bereich, der, glaube ich, auch landespolitisch ja durchaus umstritten ist. Wir sehen das natürlich auch kritisch, was da läuft. Die anderen Bereiche sicherlich, also auch westfälisch, wir haben einfach einen sehr großen Waldbereich auch in Nordrhein-Westfalen. Auch das ist wichtig. 64% sind Privatwald in Nordrhein-Westfalen, auch sehr ungewöhnlich, aber eben doch grün auch. Also ich glaube, da kommt eben alles so zusammen. Nordrhein-Westfalen ist Industrieland gewesen, Fragezeichen, und ist aber eben auch landwirtschaftlich geprägt und auch durch Wald. Also das ist sozusagen die Gemengelage, mit der wir zu tun haben.
Industrie- und Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen haben Sie gerade angesprochen, Wald- und Forstwirtschaft, Energiefragen, Landwirtschaft. Das Thema Nationalparks ist, glaube ich, gerade auch eines oder vielleicht ist es sogar ein Dauerthema, ein Dauerbrennerthema, vielleicht eins, was Sie auch ein bisschen ärgert oder kitzelt. Gehört das zu den drängenden Problemen in Nordrhein-Westfalen oder ist das Thema Nationalpark keines? Habe ich das falsch in der Vorbereitung gelesen?
Nein, das haben Sie ganz richtig erkannt. Das ist genau eins, wo vielleicht aber auch die unterschiedlichen Interessen und auch die politische Situation nochmal sehr schön in einem Brennglas zu sehen sind. Das eine ist natürlich der Prozess, einen Nationalpark ausweisen zu wollen oder zu müssen, unserer Meinung nach, weil es einfach dieser Flächenbedarf, die einfach ungestört Natur, Natur sein lassen. Das brauchen wir für Genpool, das brauchen wir für die Erholung von Arten. Also sagen wir mal, diese faktischen, aus biologischer Sicht notwendigen Prozesse, das ist das eine. Das andere ist, und das finde ich bin ja auch Politikwissenschaftlerin, das muss ich ja dann auch immer wieder beobachten, was kommt da eigentlich in diesen Diskussionen zusammen, was da so viel Emotionen hochkochen lässt, aber vielleicht auch nochmal wirklich die unterschiedlichen Interessenlagen in einer Transformationsphase offenbar werden lassen. Und es ist das Ringen darum, an Alten festzuhalten, an alten Gewohnheiten und Nutzungen und ich sage das mal so ganz platt, Ausbeutung der Natur. Und das andere ist eben die zu sagen, nein, wir sind auf dem Weg einer Transformation und es bedarf dort eines Umdenkens. Es bedarf des Umdenkens in Bezug auf unsere Umwelt, auf unsere Rahmenbedingungen in Bezug auf den Umgang ja mit uns selbst, aber eben auch mit unserer Umwelt. Und das ist der Prozess Nationalpark ist da sehr, sehr interessant, finde ich, weil es einfach alles hochkommt, was ich gerade benannt habe und auf den Tisch gelegt wird oder eben auf die Straße, muss man fast sagen, weil wir ja auch mit Demonstrationen schon in der Ecke zu tun hatten. Im Moment ist es ja so, dass wir in der Phase des Bürgerentscheids jetzt reinkommen, der im Kreis Kleve ablaufen wird. Das ist sozusagen die letzte Phase, wo sich entscheidet, ob es eine Bewerbung noch für ein Nationalparkverfahren in Nordrhein-Westfalen gibt oder nicht. Wenn das nicht stattfinden sollte, also wenn das Verfahren scheitern sollte, wird der Prozess der Ausweisung eines Nationalparks aus meiner Sicht für die nächsten Jahre gestorben sein. Und dann steht das Land, also es ist ein Armutszeugnis, das habe ich auch schon öfter an anderen Stellen gesagt, das ist ein Armutszeugnis für die schwarz-grüne Politik, es ist aber auch ein Armutszeugnis für die grüne Politik, muss man ganz klar sagen, oder des Umweltministers, so einen Prozess so merkwürdig aufgesetzt zu haben, dass im Prinzip das alles hochkommt, was im Prinzip sicherlich diskutiert werden muss, aber nicht in einem Ja oder Nein enden sollte, sondern das gibt, wie gesagt, Fakten, eine Faktenlage, die ganz klar sagt, wir müssen da mehr machen. Auch NRW muss da mehr sich vornehmen. Und da fehlen uns einfach Strategien und es fehlen uns Ansätze und der Wille, das auch durchzusetzen.
Jetzt sind wir schon direkt drin in der problematischen Gemengelage, aber Sie haben gerade gesprochen von dem Ringen um alte Strukturen. Wir haben es ja jetzt mit einer neuen Landesregierung zu tun und man kann auch sagen, erstmals in dieser Besetzung in Nordrhein-Westfalen, nämlich Schwarz-Grün. Sie haben es gerade auch schon angesprochen. Und ich frage mich natürlich, wie arbeitet es sich denn als Vertreterin des Naturschutzbundes in Zeiten einer solchen schwarz-grünen Landespolitik? Ich stelle mir vor, die Grünen sind vielleicht am ehesten noch ihre natürlichen Verbündeten, währenddessen dann die anderen, also die Union, vielleicht eher ihre Gegenspieler sind. Also wenn wir uns sowas anschauen wie Industrie- und Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen, dann sind da die Interessen vielleicht eher gegen sie gerichtet.
Ja, das glaube ich, denken viele, dass das ja eigentlich eine schöne Möglichkeit war. Ich spreche schon in der Vergangenheitsform, dass grüne Politik, die wir natürlich als inhaltlich qualitativ gefüllte Politik dann vielleicht am ehesten bei den Grünen gesehen hätten, dass das umsetzbar gewesen wäre. Sie merken schon, wie ich formuliere. Es ist definitiv nicht so, dass wir sehen, dass so wie die Landesregierung oder die grüne Spitze im Land in den Ministerien agiert oder auch in der Landesregierung agiert, dass zu irgendeinem qualitativen Wechsel in der Politik kommt. Wir sehen keine grüne Politik, egal in welchem Feld, ob es jetzt die Wirtschaftspolitik ist oder ob es die Umweltpolitik ist. Dort werden keine Akzente gesetzt, die nicht auch eine CDU-Regierung, also eine CDU-Ministerin vorher im Bereich des Umweltministeriums gesetzt hätte oder Dinge, die jetzt anders laufen. Also die große Hoffnung, dass man mit zumindest inhaltlich verwandt denkenden Akteuren bei den Grünen nach einem Regierungswechsel, wie wir ihn ja erlebt haben, plötzlich mehr umsetzen könnte. Das hat nicht stattgefunden und das wird auch nicht mehr passieren. Das glaube ich nicht. Und ich sage jetzt auch mal ganz klar, warum. Ich glaube schon, dass eine Mona Neubauer zusammen mit Oliver Krischer hier angetreten ist, ganz klar mit dem Vorhaben und auch das durchaus meine These mit der Bundesebene der Grünen abgestimmt mit Habeck, hier ein Musterbeispiel aufzubauen, wie Klimaschutz und Klimawende funktionieren kann. Und Herr Krischer war ja vorher auch Staatssekretär gewesen im Wirtschaftsministerium für eine kurze Zeit und ist dann ja nach Nordrhein-Westfalen zurückgekommen. Er kommt ja aus Nordrhein-Westfalen und betreibt jetzt dort im Umweltministerium sozusagen eine Politik, die gerade bei der Umsetzung der erneuerbaren Energien alles wegnimmt, was quasi für den Artenschutz noch an Schutz möglich gewesen wäre. Also er macht die Türen weit offen. Und im Prinzip, glaube ich, wäre genau dort ja ein inhaltliches Korrektiv oder sagen wir gar nicht mehr Korrektiv, man kann auch sagen, eine Lenkungsfunktion notwendig gewesen von dem Umweltministerium, die im Abgleich mit den Notwendigkeiten, erneuerbare Energien in die Fläche zu bekommen, einfach diesen Gedanken nach vorne gebracht hätte, das auch, ne, einfach zu formulieren und proaktiv zu vertreten. De facto ist das so, wir haben ja schon diverse Runden auch gehabt mit beiden grünen Ministern, dass das eine, sagen wir mal, da passt kein Stück Papier dazwischen. Das ist eine Meinung. Man muss hier ein Beispiel zeigen. Wir wollen quasi, also ich sage jetzt mal mit meinen Worten, das Musterbeispiel für die Klimawende werden. Wir ziehen das jetzt hier durch, auf Teufel komm raus. Und da interessieren dann auch interessanterweise keine Stimme von irgendeinem Naturschutzverband, sondern wir sind dann die Bedenkenträger sind und das scheinbar im Wege stehen für eine konsequente Umsetzung der Klimaschutzziele. Und das ist schon bitter, weil das überhaupt kein Gehör findet und es einfach auch unnötig ist. Ne? Also wir sagen ja nicht, zwar kein Naturschutzverband sagt, das ist alles Quatsch, wir brauchen keine Windräder, wir brauchen keinen Photovoltaik. Im Gegenteil, wir sagen das immer wieder. Wir wissen auch, dass das geht, dass es aber einfach Schutzgüter gibt in der Natur, wo wir gehofft hätten, dass auch die Grünen mit dem Anspruch, grüne Politik zu machen, sehen, dass das etwas ist, wo sie sich auch für einsetzen müssen. Und insofern also nochmal vielleicht auch die Perspektive, ich finde das schon ganz interessant, und da muss ich sagen, Hut ab vor Frau Neubauer, sie zieht das durch, ohne Wenn und Aber. Sie setzt sich durch, ohne Wenn und Aber bei diesen Fragen. Und dass sie wird auch erfolgreich damit sein, das sehen wir ja jetzt schon, also NRW ist ja, glaube ich, jetzt schon bei dem Ausbau ganz vorne, bundesweit an der Spitze vom Ausbau der erneuerbaren Energien, mit einem Tempo, mit einer Vehemenz, die wirklich beeindruckend ist und auch gut ist, sagen wir mal, für die Sache, aber dann doch wiederum den Nachteil hat, dass sie einfach diese alles wegbügelt, was da im Wege steht. Und insofern ist die Sache, dass man sagt, ja, wir kriegen das hin mit der Klimawende. Das hätten wir auch anders haben können. Und dann kein offenes Ohr bei den Grünen zu finden, also wirklich noch nicht mehr zugehört wird. Wie kann man das eigentlich zusammen rüberbekommen und gemeinsam umsetzen? Das ist schon bitter.
Das sind klare Worte, die Sie da finden. Teils ist es ja auch scharfe Kritik. Insgesamt an den Grünen hört man immer mehr Kritik auch aus der Gesellschaft. Und da würde ich vielleicht auch noch mal einhaken wollen. Teilweise ist das grenzüberschreitend sogar übergriffig und gewaltsam. Und ich habe mich gefragt, weil Sie natürlich sehr nah ja auch den Grünen sind, inwiefern Sie als Verband vielleicht damit auch assoziiert werden und vielleicht darunter auch leiden. Werden Sie da irgendwie in Sippenhaft genommen oder funktioniert das, sich davon klar abzugrenzen? Also wenn man vielleicht als zweiten Punkt noch auf Ihre Mitgliederzahlen schaut, dann sieht man ja eine gigantische Entwicklung. Also seit 2009 hat sich der NABU bundesweit nahezu verdoppelt, was die Mitgliederstruktur betrifft. Das ist ein toller Erfolg und da würde man ja auch denken, eine politische Durchschlagskraft sollte das ja dann auch erfahren. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite gibt es ja immer mehr Menschen, die ja geradezu einen Hass auch auf die Grünen entwickeln. Hat das so mit der Transformationspolitik der Ampel zu tun? Weil Sie haben ja gesagt, in Nordrhein-Westfalen funktioniert das mit dem Kurshalten politisch bei den Grünen noch sehr, sehr gut als kleinerer Koalitionspartner in der Landesregierung.
Genau, es funktioniert bei den Vorhaben, die dem Wirtschaftsministerium wichtig sind. Dort wird Kurs gehalten. Alle anderen Themen, die im Koalitionsvertrag drin sind, die fallen langsam, aber sicher hinten runter. Also das ist nur ein einziges Thema, womit die Grünen in NRW erfolgreich sein werden. Und das ist sozusagen der Ausbau der erneuerbaren Energien ohne Wenn und Aber. Und das ist uns natürlich zu wenig. Und ich glaube, das ist auch vielen anderen Menschen zu wenig. Ne? Es ist gut, es ist wichtig, dass wir da vorankommen, keine Frage. Aber das ist einfach etwas, wo man nicht einfach auch, ich sage jetzt mal durchaus, ja, verbündete Organisationen oder die einfach auch viel Arbeit machen im Bürgerinnen-Sinne, so wie uns oder eben auch andere Naturschutzverbände, dass man die einfach quasi komplett an die Seite stellt und eigentlich implizit zu erkennen gibt, das interessiert uns überhaupt nicht, was ihr sagt. Das wird das Verhältnis, sagen wir, eines großen Teils, und wir sind der größte Naturschutzverband auch in Nordrhein-Westfalen, das bricht, ne? Also da gibt es keine Loyalität mehr. Auch von meiner Seite sowieso nicht. Ich bin auch nicht Mitglied der Grünen, insofern tut das schon mal gut. Ich kann immer frei reden. Aber das ist ein Bruch, der ganz schön weit geht, der einfach uns sehr auf Distanz sein lässt und auch bei unseren Mitgliedern natürlich wir das auch immer wieder hören. Vielleicht noch mal kurz, bevor ich da zu den Mitgliederzahlen bei uns komme, noch mal zu der Frage des Hasses auf die Grünen. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, wo man sehr aufpassen muss, weil die Rechtspopulisten das natürlich auch nutzen, die Stimmung, da wollen uns Leute was vorschreiben und die wollen uns vorschreiben, was wir essen und wie wir leben, bla bla bla, das kennen wir ja alles. Das haben die Grünen, glaube ich, vielleicht haben sie es an mancher Stelle in den vergangenen Jahren mal falsch formuliert und falsch kommuniziert, aber es wird ja auch gerne sofort aufgenommen und genauso gedreht, dass es dann auch wieder dieses Autoritäre hat und dann wird es den Grünen wieder in den Mund gelegt. Ich glaube nicht, soweit die ich kenne, die vernünftigen Grünen, dass es da irgendjemand gibt, der Vorschriften erlassen will, der wie soll man sagen, den Lebenswandel der der Menschen jetzt diktatorisch da beeinflussen will. De facto glaube ich aber, wie ich das vorhin schon mit dem Nationalpark gesagt habe, hier kommen Fragen zusammen, die so oder so, mit oder ohne Grünen, auf der Agenda liegen. Wie kriegen wir einen Wandel hin, den wir alle wissen, dass der kommen muss und keiner will sich ändern? Und die Grünen legen im Prinzip mit einer, natürlich jetzt auch durch diese ganzen Fragen von Heizungsgesetz, von Autofahren, legen natürlich mit diesen Fragen absolut den Finger in die Wunde, nämlich Leute, es geht eigentlich nicht mehr so und wir müssen uns ändern. Das ist die Frage, die jeder kennt. Aber wenn es eine Partei dann so deutlich sagt, dann sind die diejenigen, die quasi als ob sie es verursacht haben. Und das ist ja komplett falsch. Die Ursachen liegen ja nicht darin, dass die richtigen Fragen gestellt werden, sondern die Ursachen liegen darin, dass seit Jahrzehnten klar ist, worauf wir zusteuern und es einfach über Jahrzehnte liegen geblieben ist. Und wir können jetzt wieder sehen, wir wissen auch, die Biodiversitätskrise, das sagen wir jetzt ja nun auch schon seit einigen Jahren, das besagen alle Zahlen, das ist wissenschaftlich belegt. Wir sagen auch, es muss was passieren, sonst wird uns das sehr teuer zu stehen kommen. Es wird genauso wieder kommen wie bei der Klimakrise. Man wartet ab, bis es quasi kurz vorm Kippen ist. Und dann wird wieder unnötigerweise mit einer Vehemenz plötzlich dann auch ganz viel Geld da reingepackt werden müssen, weil sonst wird auch unser Ernährungssystem am Ende gefährdet werden. Was einfach unnötig ist, wenn man ein bisschen vorausschauender arbeiten würde. Also wie gesagt, die Fragen, die die Grünen stellen und die sich durch grüne Politik stellen, vielleicht muss man eher so sagen, sind welche, die auf der Tagesordnung in unserer Gesellschaft sind. Und es gibt politische Kräfte, die das einfach nutzen und als fremdbestimmt sozusagen definieren wollen. Und das verunsichert die Menschen, ne? Das verunsichert jeden, wenn er sagt, du musst dich ändern, ja, warum soll ich mich ändern? Und dann ist es derjenige, der die Fragen gestellt hat. Also ich glaube, das ist ein hohes Reflexionsniveau notwendig, um das zu verstehen. Und vielleicht kann ich jetzt auch gerade nochmal, wo wir jetzt hier, wenn ich jetzt ja mit der Uni rede, auch sagen, vielleicht ist es auch ein Kommunikationsproblem, Aufklärungsproblem von neutralen Einrichtungen. Natürlich ist Wissenschaft genauso unter Druck auch von Rechtspopulisten, aber es hat doch in der Bevölkerung doch unabhängig von diesen Gruppen doch ein sehr hohes Vertrauen, eine sehr hohe Zuverlässigkeit. Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, wer klärt eigentlich darüber auf, was auf uns zukommt, in welcher Situation wir leben. Und das wäre schön, wenn die Hochschulen da vielleicht sich auch noch mehr einbringen könnten. Der
Ja.
andere Punkt, mal kurz zu unserem Mitgliederwachstum. Ja, das ist beeindruckend und das ist auch beruhigend, sage ich mal. Also in mehrfacher Hinsicht natürlich für uns, weil wir von Mitgliedsbeiträgen leben. Wir leben zum Glück nicht von staatlichen Unterstützung. Was mich sehr ruhig schlafen lässt, weil wir deshalb so klar auch reden können. Das ist bei anderen natürlich nicht der Fall, wenn sie davon abhängig sind, dass sie Gelder bekommen. Und insofern ist Mitgliederwachstum für uns wichtig. Aber das andere ist tatsächlich auch, es ist schön zu sehen, dass die Menschen das auch wirklich umtreibt, dass es wirklich Themen sind, wo Menschen doch fühlen vielleicht, da passiert etwas um mich herum, was ich nicht will, dass es sich so verändert oder dass es zerstört wird. Und das ist, glaube ich, das, wo wir dann wirklich den Zulauf haben und natürlich mehr Mitglieder als jede andere politische Partei in Nordrhein-Westfalen.
Ja, ich hatte den Eindruck auch, gerade so auf die Bundestagswahl 2021 zulaufend. Wir hatten vorher Fridays for Future. Also es gab da durchaus aus der Gesellschaft, bottom-up könnte man sagen, durchaus ja auch eine große Bewegung. Ich glaube, Parents for Future haben dann da auch mitgemacht und so weiter. Ja, Sie haben gerade angesprochen, Transformation und Wandel, dass das sozusagen Veränderungszumutungen auch mit sich bringt, dass man das nicht einfach so bekommt. Mein Eindruck ist, es ist so lange eine tolle Idee, wie es nicht ans eigene Portemonnaie geht, wie es nicht an die eigenen vielleicht auch Privilegien geht, dass wir sozusagen alle dann irgendwie mithelfen. Wenn es dann konkret wird, wen es betrifft, dann ist es eben doch eine mehr Zumutung als Veränderungswunsch. Aber gleichzeitig finde ich oder sehe ich doch auch, gerade wenn es um das Thema Klimaschutz geht, Energie, erneuerbare Energien, wir aber sehr, sehr viel Energien ja eben auch brauchen als Wirtschaftsstandort Deutschland, um es jetzt mal nicht nur auf Nordrhein-Westfalen zu verengen, sehe ich eben auch viele Zielkonflikte. Also wir wollen eines Teils immer mehr Digitalisierung, das kostet aber eben auch bestimmte Ressourcen. Vielleicht vom Bodenschätzen mal abgesehen, aber durchaus auch energetische Ressourcen. Wie kriegt man denn diese Zielkonflikte gelöst? Das ist ja nicht nur eine Frage der der Kommunikation. Also das heißt, Universitäten können bestimmt auch unterstützen, wie man sowas kommuniziert. Wobei wir da mittlerweile auch in so einem postfaktischen Zeitalter angekommen sind, dass man uns ja auch nicht mehr glaubt und Wissenschaftsfeindlichkeit uns mittlerweile auch erreicht hat und wir davon ein ums andere Mal betroffen sind. Aber wie kann man wirklich, wenn man über diese Zielkonflikte, die ja tatsächlich da sind, wie kann man denn damit am besten umgehen oder wie gehen Sie als Verband damit um?
Genau, ein Zielkonflikt ist ja zum Beispiel der Ausbau der erneuerbaren Energien in der Fläche und gerade auch im Wald zum Beispiel. Und es gibt halt da durchaus die Möglichkeit, sich anzuschauen, welche Kompromissmöglichkeiten es da gibt. Aber dafür muss man auf Augenhöhe sich zusammensetzen. Und das findet nicht statt, jedenfalls nicht in dem Maße. Nein, es hat, also wie gesagt, die Treffen, die ich kenne, sind so, dass man dann uns vielleicht noch zuhört und dann geht man wieder auseinander und macht genauso weiter. Und das ist ja nicht Augenhöhe. Das ist im Prinzip, kann man auch einen Podcast hinschicken. Keine Ahnung, aber es ist nicht etwas, wo man gemeinsam etwas aushandelt. Und jetzt muss man sagen, ja, warum soll man mit uns überhaupt irgendwas aushandeln? Ich glaube schon, dass wir relativ, also unser Anspruch ist, wissenschaftsbasiert zu arbeiten. Das ist schon mal gut und beruhigend für mich auch, dass das getragen wird von unserem Verband, dass das nicht etwas ist, wo wir sagen, ja, nur weil das jetzt gerade nicht gefällt, soll das Windrad da nicht hin, sondern es muss belegbar ein Eingriff in Natur- und Artenschutz sein, die nicht tragbar sind. Also auf der Basis argumentieren wir natürlich schon. Und dann muss man einfach Lösungen finden. Und ich bin immer davon überzeugt, und dafür steht auch der NABU, dass man diese Lösung finden wird. Das habe ich auch bisher, wenn man auf Augenhöhe zusammenkommt und das ehrlich ist, dass man sagt, komm, wie kriegen wir das hin? Da kriegt man das hin. Aber dieses auf Augenhöhe ist ja das Problem, weil politische Parteien eben sagen, oder eben die gewählten Vertreterinnen und Vertreter, naja, wir sind jetzt gewählt, wir sind Volkeswille, das müssen wir uns ja mit euch nicht auseinandersetzen, weil wir sind ja gewählt, ihr seid nicht gewählt. Das stimmt, aber die Parteien sind ja nur ein Teil der politischen Willensbildung, wie unser Grundgesetz sagt. Und ich glaube, das haben einige Parteien auch vergessen. Und ein Gedanke, der mir auch immer wieder jetzt kommt, wenn es um die Frage, wir erinnern uns an diese großen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus im Frühjahr. Da hieß es dann plötzlich, ja, wo ist denn die Zivilgesellschaft? Und dann dachte ich, ach, guck an, da ist jetzt die Zivilgesellschaft plötzlich gefragt. Da ist sie dann wieder wichtig. Das schaffen dann doch nicht die politischen Parteien alleine, sondern da wird gesagt, die Zivilgesellschaft brauchen wir, um zu zeigen, dass wir diese demokratische Gemeinwesen haben wollen. Und das sind wir. Wir sind Zivilgesellschaft. Und wir sind aber eben nicht nur mal ab und zu bei einer Demonstration, finde ich, gefragt, sondern wir sind eben im normalen Gestalten politischen Entscheidungsfindens gefragt als seriöse Gesprächspartner. Und das ist leider etwas, was eben politische Parteien noch nicht auf allen Ebenen, glaube ich, immer verstanden haben oder auch begrüßen, sondern es ist halt, dass da wieder eine Schleife mehr, mit denen man reden muss und dass es aber ein Mehrwert sein kann, eben um Zielkonflikte zu lösen. Das, glaube ich, haben noch nicht alle gesehen und das ist ja sehr schade. Aber es führt meiner Meinung nach keinen Weg dran vorbei, wenn man tatsächlich auch eine, ja, wie soll man sagen, eine Konsensfähigkeit herstellen will. Das geht ja gar nicht anders.
Also
Und
Sie
das braucht eine
sagen,
Offenheit.
ja, und das heißt, Sie sagen eher, das Wie ist das Problem und nicht so sehr das Was. Man kommt schon zu Lösungen, wenn man sich miteinander austauschen würde. Ich glaube allerdings, dass es, ja, das macht Ihr Problem jetzt dabei nicht besser, aber ich glaube, dass das den meisten Verbänden ja so geht, ne? Also man wird dann gerufen, wenn es als Echokammer einen Verstärkungsprozess gibt und wenn man aber eine gegenteilige Meinung hat und die gerade nicht gebrauchen kann im politischen Raum, dann freut man sich auch, wenn man die entsprechende Meinung aussparen kann. Vielleicht können wir ganz kurz nochmal über Wege, wie Sie arbeiten, auch sprechen. Ich habe gesehen, dass Sie sehr viel Bildungsarbeit machen. Wer sind denn da die Zielgruppen und wie gehen Sie da vor?
Ja, wir machen viel Bildungsarbeit auch digital durchaus. Es gibt auch verschiedene Apps, die der Bundesverband herausgibt, um zum Beispiel Artenkenntnis zu befördern, weil wir immer sagen, wir können ja nicht über Natur sprechen, wenn wir sie gar nicht verstehen. Und verstehen heißt natürlich auch die Sprache lernen oder die Dinge sehen können, warum Natur auch so ist, wie sie ist und warum sie vor allen Dingen auch so faszinierend ist. Also wir machen viel im Bereich Artenkenntnis. Wir machen viel auch Umweltbildung für Jugendliche, Bildung für nachhaltige Entwicklung, wo man einfach nochmal den Fokus drauf legt, ja, welche Dimensionen Umwelt auch hat und was man selber dafür tun kann. Ich glaube, der Bildungsaspekt ist in ganz, ganz vielen Bereichen tatsächlich bei uns drin. Also, auch wenn wir uns um Gartengestaltung oder so, dann ist es eben nicht nur pflanzt die eine Pflanze dahin oder so, sondern auch erklärt, warum die Dinge so sind und die Zusammenhänge aufzuzeigen. Das ist, glaube ich, Teil von unserer DNA, dass man einfach Dinge erst beschützen kann, wenn man sie auch kennt und wertschätzen kann, natürlich genauso.
Ein super Schlusswort auf jeden Fall. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute zu Gast waren und wir einige Punkte über die Landespolitik in Nordrhein-Westfalen und Ihre wichtige Aufgabe, da Interessenvertretung einzubringen für den NABU. Vielen Dank, Dr. Heide Nawrath.
Ja, vielen Dank Ihnen.